Die USA und Israel greifen Iran an. Seit Samstag früh, Ayatollah Khamenei ist bei einem solchen Angriff getötet worden. Auch weitere ranghohe Iraner sollen nach israelischen Angaben getötet worden sein. Mehr als 200 Menschen sind in Iran bereits gestorben. Es gibt viele Verletzte. Das Land antwortet darauf mit Angriffen auf Israel und auch weitere Golfstaaten. Und US-Präsident Donald Trump hat folgende Botschaft an die Iranerinnen und Iraner.
Stay sheltered, don't leave your home.
Bringen Sie sich in Sicherheit. Bleiben Sie zu Hause. Draußen ist es sehr gefährlich, denn überall fallen Bomben. Wenn wir damit durch sind, übernehmen Sie die Macht. Das ist Ihre einzige Chance, vermutlich für Generationen.
Über die Angriffe und die Folgen sprechen kann ich jetzt mit der Journalistin Daniela Seperi. Schönen guten Morgen, Frau Seperi.
Guten Morgen.
Ihre Eltern sind 1997 aus Iran geflohen. Wie nimmt Ihre Familie diese Nachrichten auf seit Samstagmorgen? Mit welchen Gefühlen?
Ja, es sind sehr gemischte Gefühle. Auf der einen Seite natürlich die Hoffnung, dass es vielleicht jetzt zu einem Sturz des Regimes kommt. So utopisch die Hoffnung für mich persönlich auch ist, die ist sehr menschlich. Natürlich auch der Tod des obersten Führers Khamenei hat uns alle sehr glücklich gemacht. Das ist ein Massenmörder, der für zahlreiche Morde nicht nur in Iran, sondern in der gesamten Region verantwortlich war. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch diese Angst. Dadurch, dass es eben immer in einem Krieg zu zivilen Toten kommt, die Menschen im Iran haben keine Möglichkeit, sich vor den in Schutzbunkern zu verstecken, weil es keine gibt im Iran für ZivilistInnen. Es gibt keine Warnsignale. Das Internet ist gekappt, das heißt, wir haben keinen Kontakt ins Land oder keinen guten Kontakt. Auch die internationalen Anrufe wurden gesperrt. Das heißt, ich weiß zum Beispiel nicht, ob meine Familie noch lebt.
Das heißt, Sie haben keinerlei Kontakt zu Ihrer Verwandtschaft und ich weiß, viele von Ihren Angehörigen leben in Teheran.
Genau, es ist im Grunde ähnlich wie Anfang des Jahres bei den Protesten. Das Internet ist vollständig blockiert, jetzt seit mehreren Tagen die internationalen Anrufe. Also wenn man auf das direkte Netz anruft, kommt man auch nicht durch. Menschen im Iran schaffen es über Umwege dennoch, Informationen nach außen zu bringen. Und das, was wir dadurch hören, ist, dass die Lage sehr schlimm ist. Ich habe heute Morgen erst Bilder vom Niloufar-Platz in Teheran gesehen, der vollständig zerstört ist. Und wir bekommen Berichte, dass auch Zivilistinnen unter den Toten sind. Also die Menschenrechtsorganisation Herana hat sehr konservativ gezählt und so festgestellt, dass an einem ersten Kriegstag mindestens 133 Zivilistinnen getötet worden sind, weitere 200 verletzt. Und die Menschenrechtsorganisation betont auch, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegen müsste.
Sie haben gesagt, Sie sind doch voller Hoffnung, sind sich gleichzeitig aber darüber im Klaren, dass Ihre Hoffnung utopisch ist. Online sehen wir Videos von Menschen, die in Iran den Tod Khameneis feiern, die auf der Straße tanzen und jubeln. Und wir sehen auch Bilder von großen Trauerkundgebungen für ihn. Können Sie gewichten, welche Einstellung überwiegt?
Im Iran überwiegt tatsächlich die Hoffnung und die Freude vor allem über den Tod Khameneis. Diese Trauermärsche, das sehen wir immer wieder, dass das Regime solche Massen inszeniert. Jetzt auch während der Proteste hat das Regime das auch versucht, Pro-Regime-Demonstrationen zu inszenieren. Später hat sich herausgestellt, dass ganz viel auch mit KI nachjustiert worden ist. Aber im Iran ist es tatsächlich so, dass die Menschen sich freuen über den Tod Khameneis, weil er eben für so viele Morde verantwortlich war. Die Massenmorde Anfang des Jahres bei den Protesten beispielsweise, wo Zehntausende getötet worden sind. Wir haben aber auch Bilder gesehen, beispielsweise aus Syrien, wie die Menschen sich freuen, weil Khamenei auch dort für zahlreiche Massaker verantwortlich war. Ich habe selber Anrufe bekommen von afghanischen Aktivistinnen, kurdischen Aktivistinnen aus dem Irak. Also es sind wirklich so viele Menschen, die unter Khamenei gelitten haben und die sich jetzt freuen, dass er tot ist.
US-Präsident Trump spricht von Gerechtigkeit für das iranische Volk und wir haben es eben gehört, er spricht davon, die Iraner, Iranerinnen hätten jetzt die Chance, sich ihr Land zurückzuholen. Womit rechnen Sie für die kommenden Wochen? Können Sie überhaupt irgendwas planen oder prognostizieren?
Das ist super schwierig einzuordnen, zumal das jetzt auch interessant ist, wie das mit der Benennung des neuen obersten Führers im Iran weitergeht. Denn das System hält ja auch ohne einen obersten Führer erstmal stand. So wurde das ja auch aufgebaut, dass es nicht kollabiert, wenn der oberste Führer stirbt. Entsprechend ist es jetzt interessant, wer dort benannt werden wird. Diese Person wird erstmal weniger Macht haben als Khamenei, weil der hat sich seine Macht über Jahrzehnte hinweg gestärkt und gesichert. Das wird jetzt der neue oberste Führer entsprechend nicht haben. Insofern ist es interessant, wie es dort weitergeht. Es steht auch aus, wie das System jetzt agiert. Also auf der einen Seite könnte es natürlich sein, dass das Militär oder die Revolutionsgarde die Macht an sich greift und dieses, wenn auch nur geringe Machtvakuum jetzt erstmal nutzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Amerikaner darauf pochen werden, dass eine sogenannte reformistische Figur, in sehr großen Anführungsstrichen, weil es gibt de facto keine Reformer im Iran, die Macht übernehmen, mit denen man wieder in Verhandlungen treten kann. Also das würde beides für die Menschen im Iran keine Verbesserung bringen.
Welche Rolle spielt jetzt Reza Pahlavi, der Sohn des letzten iranischen Schahs? Er lebt in den USA und läuft sich offenbar warm. Auch wir haben hier auf Radio 3 eben einen Beitrag gehört. Da ging es um Kundgebungen unter anderem in Berlin, wo Exil-Iraner sehr lautstark dessen neue Führungsrolle in irgendeiner Weise einfordern. Er selbst sagt auch, ja, ich will das Land in die Freiheit führen. Wie schätzen Sie ihn ein und seine Rolle in der Zukunft Irans?
Also es gibt einige Menschen, viele Menschen, die ihn zurück wollen. Es gibt auch viele, die ihn nicht wollen. Das sind vor allem auch die ethnisch marginalisierten Gruppen, die ja auch unter seinem Vater gelitten haben, wo er sich von den Verbrechen nicht distanziert. Ich bin selber kein großer Fan davon, Menschen in Sipphaft zu nehmen wegen der Verbrechen des Vaters. Am Ende, wenn er die Führung im Iran übernehmen möchte, muss er die Verbrechen der Islamischen Republik und die seines Vaters aufarbeiten, weil die Schah-Verbrechen noch immer nicht aufgearbeitet worden sind. Er selber sagt, er würde nur den Übergang gestalten wollen. Er hat vergangenes Jahr ein 170-seitiges Dokument veröffentlicht, wie er sich die ersten 100 Tage vorstellt. Das hat er jetzt auf 180 Seiten aktualisiert und für die ersten 6 Monate. Dieses Dokument ist sehr besorgniserregend, weil das nicht wie ein demokratisches System aussieht, was er da vorhat. Auch seine Einstellung gegenüber den ethnischen Minderheiten im Iran ist sehr problematisch. In seinem Dokument bezeichnet er sie als separatistische Gruppen, die er bekämpfen wird, auch in Zusammenarbeit mit der Türkei. Jetzt hat sich eine Koalition gegründet von 5 kurdischen Parteien in einer historischen Zäsur, die ebenfalls gesagt haben, wie sie sich das Land vorstellen nach der Islamischen Republik, wie sie es zu einer Demokratie führen können, vor allem in Kurdistan, wie sie Dezentralisierung anstreben. Und Reza Pahlavi hat damit reagiert, indem er sie als separatistische Gruppen wieder beschimpft. Das ist das Narrativ, was das Regime im Iran nennt, um Kurden zu kriminalisieren und hinzurichten. Insofern hat er da noch sehr viele Lücken, sehr viele Fragen, die er noch beantworten muss.
So die Einschätzung der deutsch-iranischen Journalistin Daniela Seperi, bei der ich mich herzlich für das Gespräch heute früh bedanke.